Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Sie hören die 8 Uhr Informationen von heute Morgen. Japan ist unser Hauptthema. Das Land hat wieder schwierige Stunden hinter sich, ein starkes Nachbeben, Schwierigkeiten bei der Versorgung mit dem Nötigsten und erneut eine Explosion im AKW Fukushima. Dazu unser Schwerpunkt. Dann weitere Themen. Die Uhr läuft für Gaddafi. Einschätzungen unseres Korrespondenten vor der UNO-Debatte über eine libysche Flugverbotszone. Und im Genfer Stadtparlament kommt es zum Machtwechsel. Die Linke verliert nach über 20 Jahren erstmals die Mehrheit. Am Mikrofon ist Brigitte Kramer. Guten Morgen. Wieder ist es in Japan zu einem starken Nachbeben gekommen. Es erreichte die Stärke 6,2 auf der Richterskala. Danach gab es im beschädigten Atomkraftwerk Fukushima erneut eine Explosion. Daniel Voll fasst zusammen.
Die Explosion ereignete sich im Reaktor 3 des Kraftwerkes Fukushima. Hier versuchten Techniker seit 3 Tagen Druck abzulassen und eine Kernschmelze zu verhindern. Bilder des japanischen Fernsehens zeigen Rauch über dem Reaktorgebäude, das offensichtlich eingebrochen ist. Nach Angaben der Betreiberfirma ist die innere Hülle aber weiterhin intakt. Die Explosion sei mit jeder vergleichbar, die sich am Samstag in Reaktor 1 ereignet habe. Nach Angaben der japanischen Agentur Kyodo wurden dabei auch mehrere Personen verletzt. Kurz vor der Explosion hatte ein weiteres starkes Nachbeben auch die Hauptstadt Tokio erschüttert. Die Warnung vor einem neuen Tsunami wurde inzwischen wieder aufgehoben. 3 Tage nach dem Erdbeben in Japan wird auch die Versorgungssituation in einigen Regionen immer ernster. Agenturen berichten über Hamsterkäufe in Supermärkten. Knapp wäre auch das Benzin, viele Tankstellen seien bereits ausverkauft.
Später in der Sendung kommen wir auf die Geschehnisse in Japan zurück. Unter anderem sprechen wir dann mit einem Experten für Kernenergiesysteme. Zunächst weitere Meldungen von heute Morgen mit Thomas Mattis.
Die Gaddafi-treuen Truppen sind in Libyen offenbar weiter nach Osten Richtung Benghazi vorgerückt. Dabei hätten sie die Ölstadt Brega erobert, hieß es von Seiten der Aufständischen. Später hieß es, die Aufständischen versuchten nun, die Stadt Ajabiya zu halten. Diese liegt zwischen Brega und Benghazi. In China hat der Volkskongress den neuen 5-Jahres-Plan mit großer Mehrheit gebilligt. Der neue Plan strebt eine Umstrukturierung der Wirtschaft an. So will China sein rasantes, zweistelliges Wirtschaftswachstum in den nächsten 5 Jahren drosseln. Das Land will nicht mehr so stark von seinen Ausfuhren abhängig sein, sondern vermehrt den heimischen Konsum ankurbeln und das soziale Netz ausbauen. Indien hat in den vergangenen 5 Jahren mehr Waffen eingekauft als jedes andere Land der Welt. Laut einem Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI gingen zwischen 2006 und 2010 9% der weltweiten Rüstungsexporte nach Indien. Größter Waffenlieferant waren erneut die USA mit 30%, gefolgt von Russland mit 23%. Bei den Gemeindewahlen in Genf haben die Linken erstmals nach 20 Jahren ihre Mehrheit im Stadtparlament verloren. Wahlsiegerin ist das rechtspopulistische Mouvement Citoyen Genois, das auf Anhieb 11 Sitze im 80-köpfigen Parlament eroberte. Auch in der Stadt Lausanne wurde gewählt. Sowohl in der Regierung wie auch im Parlament bleibt die linksgrüne Mehrheit bestehen. In der Schweizer Fußball-Super League hat Tabellenführer Basel auswärts gegen Beninzona 4:0 gewonnen. St. Gallen verlor gegen die Berner Young Boys 0:2 und Thun schlug Neuenburg-Xamax 1:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.620 Punkten, das ist ein Minus von 6,2%. Der Dollar wird zu 92 Rappen 78 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,29 bzw. zu einem Dollar 39,40. Das Wetter. Im Norden ist es zunehmend sonnig bei einer Temperatur von 15 Grad, im Süden mit einigen Aufhellungen bei 12 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS, heute auch auf DRS 3, unser Schwerpunkt Japan. Die Zerstörung im Erdbeben- und Tsunami-Gebiet ist unermesslich, die Menschen schwer erreichbar. und Japan kommt nicht zur Ruhe. Wieder ein starkes Nachbeben und eine weitere Explosion im AKW Fukushima, das die Stichworte. Ich habe vor der Sendung unseren Mitarbeiter Martin Fritz in Tokio gefragt, was über die Auswirkungen des jüngsten Nachbebens bekannt sei.
Also die Tsunami wurde bis zu 5 Meter hoch befürchtet. Die Tsunami-Warnung ist dann aber aufgehoben worden. Aber kurz nach diesem ziemlich schweren Nachbeben, was wir auch hier in Tokio deutlich gespürt haben, kam dann die Meldung, dass auch bei dem Block Nummer 3 in dem Atomkomplex Fukushima 1 es eine solche Explosion gegeben hat, wie wir sie am Samstag bei Block Nummer 1 erlebt haben. Die Regierung hat danach sofort in einer Pressemitteilung, in einer Pressekonferenz erklärt, dass dasselbe passiert sei wie am Samstag. Leicht entzündlicher Wasserstoff hätte sich entzündet und die Explosion ausgelöst. Es sei dabei nur die äußere Hülle dieses Reaktorblocks beschädigt worden, aber nicht der Sicherheitsbehälter und der Reaktordruckbehälter selbst. Und dabei sind aber 9 Menschen verletzt worden bei dieser Explosion.
Es gibt ja auch Meldungen zu Problemen in anderen AKWs, zum Beispiel in Tokai, das liegt nur 120 Kilometer von Tokio entfernt. Ganz generell hat sich die Gefahr einer atomaren Katastrophe zugespitzt.
Also ich würde zurzeit sagen, die Lage sieht relativ stabil aus. Also wir haben heute gutes Wetter, wir hatten keine Tsunami. Das wäre natürlich übel gewesen, wenn ein Tsunami auf diese Kernkraftwerke getroffen wäre. Im Prinzip laufen die Kühlmaßnahmen jetzt bei allen diesen betroffenen Kraftwerken. Bei dem einen Kraftwerk in Tokai ist es offenbar gelungen, den Kühlkreislauf wieder in Gang zu bringen, sodass von dort auch keine Gefahr mehr besteht. Und die Regierung hat auch versichert, dass bei dieser zweiten Explosion erhöhte Menge Radioaktivität ausgetreten sein soll. Naja, ob man das glauben soll oder nicht, weiß ich nicht. Wir hatten ja am Samstag nach der Explosion am Samstag dann doch erhöhte Strahlenwerte. Also da muss man mal abwarten, was dann heute dann noch zugesagt wird.
Sprechen wir Martin Fritz noch über das Gebiet, das vom Erdbeben und vom darauf folgenden Tsunami zerstört ist im Nordosten des Landes, das Nachbeben. Hat das dort Auswirkungen auf die Rettungsarbeiten?
Ja, die Nachbeben gehen ja im Prinzip seit Freitag ununterbrochen, alle Viertelstunde 20 Minuten. Es gibt auch hier Warnungen vom Wetteramt, das für Erdbeben zuständig ist. Die sagen, in den 3 Tagen nach einem solchen Megabeben ist die Wahrscheinlichkeit eines weiteren riesigen Bebens bis zu 70%. Zum Glück sind diese 3 Tage bald vorbei, sage ich nur. Und natürlich, die Rettungsarbeiten gehen nur sehr langsam voran, weil die Helfer nur aus der Luft die meisten Gebiete erreichen können. Man kann kein schweres Gerät da reinfliegen. Auf dem Boden sind sehr viele Straßen zerstört durch Wasser. Es sieht so aus, als ob sich auch die gesamte Küste irgendwie verändert hat, also dass Gebiete, die vorher über Meeresspiegel lagen, jetzt unter Wasser sind, sodass man da also gar nicht weiß, was sich da eigentlich tut. Wir hatten Aufnahmen heute Morgen von einem Baseballstadion, was praktisch bis zum Rand, also bis vielleicht 15, 20 Meter Höhe, mit Schlamm gefüllt war und nur noch gerade aus dem Wasser guckte. Also die ganze Stadt ist offenbar unter Wasser verschwunden, weil sich bei dem Erdbeben die Erde so massiv verschoben hat.
Martin Fritz zur Situation im Erdbebengebiet in Japan. Wieder eine Explosion im AKW Fukushima. Martin Fritz hat es angesprochen, es bleibt schwierig zu ermessen, wie schlimm dieser AKW-Unfall ist. Horst Michael Prasser ist Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich. Ich habe ihn gefragt, ob sich aus seiner Sicht die Lage mit der erneuten Explosion entscheidend verschärft habe.
Ich denke, die Explosion war etwas, was im Grunde zu vermuten oder zu erwarten war. Wir haben alle gehofft, dass sie nicht stattfindet, aber es ist klar, dass bei einem Kernschaden, und der ist natürlich nun auch sicher für Fukushima 3, dieser Wasserstoff zeigt da deutlich darauf hin, dass es den Kernschaden gibt, dass dann eine solche Explosion auch stattfinden kann, wenn sich der Wasserstoff entzündet. Wir kennen diese Prozesse gut aus der Forschung zu schweren Störfällen, die danach Three Mile Island in Harrisburg angefahren ist. Und wir wissen auch, dass diese Explosion nicht in diesem inneren Containment stattfinden kann, im Sicherheitsbehälter, der den Reaktor umgibt, weil dort bei diesem Reaktortyp die Atmosphäre mit Stickstoff geflutet ist bei Normalbetrieb. Aber außerhalb dieses Behälters, da kann es eben in diesem Typ von Reaktor zu dieser Explosion kommen. Das ist sehr bedauerlich, aber hat die Lage nicht wesentlich verändert, meiner Meinung nach.
Sie sagen, die Lage ist nicht wesentlich verändert, aber, sage ich jetzt mal, sie bleibt hochgefährlich.
Gut, es ist nach wie vor ganz entscheidend, Kühlwasser hineinzubringen. die Anlage, also entweder in den Reaktor direkt oder in den Reaktor umgebenden Sicherheitstank, also das Containment. Wenn das gelingt, kann man die Kernschmelze im Reaktor stoppen. Die Reaktoren sind nicht sehr groß, auch ist viel Zeit vergangen. Die Restwärmeentwicklung ist schon relativ weit abgeklungen. Also es bestehen echte Chancen, dass das gelingt. Aber wenn es da nochmal Schwierigkeiten gibt, dann kann es auch wieder ernster werden.
Das waren Einschätzungen von Horst Michael Prasser, Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich. Die Erdbebenkatastrophe hat auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Zum ersten Mal seit dem verheerenden Beben wurde heute an der Börse in Tokio wieder gehandelt. Dabei gab es starke Kursverluste. Der Nikkei-Index schließt 6,2% im Minus. Um die Finanzmärkte zu stabilisieren, stellt die Notenbank Milliardenbeträge zur Verfügung. Barbara Wittmer.
Noch lassen sich die Kosten der Zerstörung in Japan nur sehr grob beziffern. Bei den versicherten Schäden reichen die Schätzungen auf bis zu 35 Milliarden Dollar. Neben großem menschlichen Leid hinterlassen die katastrophalen Ereignisse eine stark beschädigte Infrastruktur und viele Unternehmen stellen ihre Produktion vorläufig ein. In diesem Umfeld ist die japanische Börse mit deutlichen Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Um die Situation an den Finanzmärkten zu beruhigen, kündigte die Notenbank drastische Notmaßnahmen an. Sie will die Rekordsumme von rund 15 Billionen Yen, das sind umgerechnet rund 150 Milliarden Franken, in den Geldmarkt pumpen. So soll sichergestellt werden, dass den Geschäftsbanken nicht schon bald das Geld ausgeht. Denn angesichts der großen Unsicherheit wird befürchtet, dass viele Sparer ihre Guthaben bei den Geschäftsbanken abheben wollen. Kurz vor Handelsschluss hat die Notenbank heute Morgen zudem angekündigt, sie wolle für rund 5 Milliarden Franken zusätzliche japanische Staatsanleihen aufkaufen, um so die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren.
Barbara Wittmer. Die Ereignisse in Japan sind unser Hauptthema heute früh. Wir informieren Sie laufend in den Nachrichten zur vollen Stunde und durchgehend auf dem Infokanal DRS4 News oder jederzeit im Internet unter drs.ch. Zwölf Minuten nach acht. Seit Tagen rücken in Libyen die gut bewaffneten Gaddafi-treuen Truppen zügig in die Gebiete vor, die von Aufständischen kontrolliert werden. Nur zögerlich kommen hingegen die internationalen diplomatischen Bemühungen voran, dem Blutvergießen ein Ende zu machen. Nachdem die Arabische Liga einer Flugverbotszone zugestimmt hat, sind nun die Vereinten Nationen am Zug. Heute beschäftigen sich die Außenminister der G8-Staaten und voraussichtlich auch der UNO-Sicherheitsrat mit der Krise in Libyen. Doch der Unwille, militärisch einzugreifen, ist groß. Fredrik Steiger.
Ras Lanuf ist gefallen, Brega ist gefallen, Misurata wackelt, die libyschen Rebellen sind auf dem Rückzug. Die erfolgreiche Offensive von Diktator Muammar al-Gaddafi bringt nun die Diplomatie in Zugzwang. Allerdings schrecken viele Länder vor einem militärischen Eingreifen nach wie vor zurück. Selbst eine Flugverbotszone durchzusetzen birgt beträchtliche militärische und erst recht politische Risiken. Völkerrechtlich verbindlich beschließen kann eine solche Flugverbotszone einzig der UNO-Sicherheitsrat. Aber selbst wenn heute der Libanon, das einzige arabische Mitglied, einen Resolutionsentwurf einbringt, ist fraglich, ob die Vetomächte China und Russland ihn gutheißen werden. Denkbar ist ein tagelanges Seilziehen, zumal weltweit Uneinigkeit herrscht über Sinn, Zweck und Gefahren militärischer Schritte. Die Arabische Liga stimmte zwar am Wochenende einer Flugverbotszone zu, die Afrikanische Union hingegen will zwischen Gaddafi und den Rebellen vermitteln. Frankreich möchte vorpreschen, die USA bremsen. Die NATO hält sich zwar bereit, nennt aber Bedingungen. Manche westliche Regierung will ohnehin nur mitmachen, Gaddafis Luftwaffe auszuschalten, wenn sich der Symbolik wegen auch arabische Länder aktiv beteiligen. Eine Ja-Aber-Position ist auch vom heutigen G8-Außenministertreffen zu erwarten. Klar ist nur, die Uhr läuft momentan für Gaddafi.
Das Genfer Stadtparlament hat erstmals seit 24 Jahren eine bürgerliche Mehrheit. Bei den Wahlen vom Wochenende haben die Linken ihre traditionelle Vormachtstellung verloren. Große Siegerin ist das rechtspopulistische Mouvement Citoyen Genevois. Das MCG gewinnt auf Anhieb 11 der 80 Sitze. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Weniger Grenzgänger, weniger Kriminalität, tiefere Krankenkassenprämien. Mit populistischen Parolen hat das MCG das Stadt-Genfer Stimmvolk überzeugt. Seine Partei politisiere bloß mit gesundem Menschenverstand, sagt Präsident Eric Stoffer.
Nous sommes là où le bon sens veut nous placer et nous soutiendrons tout projet pour le bien des citoyens.
Stoffer selbst wird im Herbst sowohl für den Nationalrat wie auch für den Ständerat kandidieren. Lange Gesichter gibt es in der Stadt Genf bei den linken Parteien. Einzig Ensemble à Gauche konnte zulegen. Die SP hingegen hat einen Sitz weniger, die Grüne Partei gar deren vier. Im Stadtparlament verliert die Linke die Mehrheit. Ratlosigkeit herrscht bei der Genfer SP-Nationalrätin Maria Roth Bernasconi. Das MCG löse keine Probleme.
Es ist ja nicht die Lösung, dass wir jetzt eine Mauer um die Schweiz bauen. Und wenn wir die Grenzgänger aus Genf rauswerfen würden, müsste das Spital zum Beispiel schließen.
Die SVP, die in der Stadt Genf im Schatten des MCG steht, hat auch einen Sitz verloren. Am meisten federn lassen mussten allerdings die FDP und die Liberale Partei, die erstmals gemeinsam antraten und trotzdem 5 Sitze verloren.
Die Informationen zum Tagesanfang, das ist heute Morgen. Verantwortlich heute früh Matthias Kündig, mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.